Ja, hallo, servus und grüß Gott. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ja, auch heute geht es wieder um drei Dinge. Einen Ort, ein Projekt und eine Person. Der Ort, um den es heute geht, heißt Launsdorf. Und den werde ich ein bisschen vorstellen. Das Projekt, das ist die Burg Hoch-Osterwitz. In dieser Folge erfahren wir eine Menge über Kärntens Traumburg. Wissenswertes, Historisches und viel Aktuelles. Und noch vieles mehr über die berühmteste Burg Österreichs, die auch zahlreichen Hollywood-Filmen als Vorbild diente. Und die Person, mit der ich mich jetzt gleich ausführlich unterhalten werde, heißt Andreas Meurer und ist Kommandant der Kevenhüller-Metsch Ehrengarde. Ja, und diese dient standhaft und treu der Fürstenfamilie Kevenhüller-Metsch. Anfangs Landknechte, dann Wachmannschaften, sind es heute ehemalige Militaristen, die man mit der Schweizer Garde vergleichen kann. Mit den Vorgängern des 16. Jahrhunderts verbindet sie auch heute die feste Überzeugung, dass die Fürstenfamilie und ihre Nachfolger es verdienen, dass man sich für sie einsetzt, wenn es die Ehre verlangt, bis aufs Äußerste sich für sie hinzugeben. Natürlich lernen wir aber auch die privaten Seiten und viel Persönliches von dem Kommandanten der Ehrengarde, Andreas Meurer, kennen. Zudem gibt es wieder den regionalen Genusstipp der Woche und am Ende auch wieder einen Song von mir in voller Länge. Also, das alles und vieles mehr jetzt gleich in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß, ein Muss für alle Kärnten, Freizeit, Burgen, Musik und Reisefans.
Julie unterwegs. Kärnten-Highlights. Der Podcast des Südens.
Heute bin ich hier in Launsdorf und befinde mich auf einem der bedeutendsten Bauwerke des Landes. Und zwar ist es auch Kärntner Wahrzeichen und ein Top 10 Ausflugsziel. Also somit einer der allergrößten Kärnten-Highlights überhaupt. Ja, schon auf der Fahrt zu ihr aus der Ferne sticht sie einem sofort ins Auge und erhebt sich majestätisch über Launsdorf. Die Burg Hoch-Osterwitz. Sie ist nicht nur die imposanteste Burg Kärntens, sondern vielleicht sogar von ganz Österreich, die Jahr für Jahr tausende begeisterte Besucherinnen und Besucher aus allen Teilen der Welt in ihren Bann zieht. Und mir gegenüber sitzt jetzt Andreas Meurer, seines Zeichens Kommandant der Ehrengarde der Fürstenfamilie Kevenhüller. Lieber Andreas, danke, dass du Zeit gefunden hast für meinen Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bei dir sein darf.
Gerne, sehr gerne.
Ja, wir sitzen auch hier in einem ganz besonderen Platzl. Ich glaube, kommt man da überhaupt normal rein?
Normalerweise nicht, nein. Das ist das Gardemuseum. Es ist nur für Special Guests. Also normalerweise ist das verschlossen. Man kann es auch von draußen reinschauen, aber hereinkommen tut man normalerweise nicht. Ja.
Also eine besondere Ehre für mich, dass ich heute hier in diesem Raum sein darf. Das ist das vierte Tor, wo wir hier sind.
Genau, das vierte Tor, das Engeltor. Quasi eine Burg in der Burg, eine Art Vorburg und eigene Festungsbastion.
Eine Burg in der Burg. Und seit 1600 schützt und bewacht die Ehrengarde die Fürstenfamilie und sichert das Schloss Niederosterwitz und die Burg Hochosterwitz. Die Kevenhüller-Metsch Ehrengarde ist ein Aushängeschild der fürstlichen Familie und selten ist die Tradition in ihrer Lebendigkeit so weitergeführt worden, wie es hier geschieht. Ja, lieber Andreas, wie lange bist du denn hier schon Kommandant? Wie kommt man überhaupt dazu, in eine Ehrengarde für eine Fürstenfamilie und einer Burg einzutreten?
Naja, das hat sich quasi ergeben. Also wir haben ursprünglich mit den Pfadfindern hier auf der Burg, wir durften damals mit alten Fürsten ein kleines Sommerlager über 5 Tage halten, mit der Voraussetzung, den Gästen zu zeigen, was wir hier tun. Und im Zuge dessen war es dann eben notwendig, sich mit Geschichte und Lyrik und also mit allem dieser Zeit umfassend eben einzudecken, um dann auch entsprechend zeitgemäß die Burg oder das Tor, das war genau hier auf diesem vierten Tor, da war noch nichts ausgebaut, das dann durchzuspielen mit den Pfadfindern, mit den Burben.
Mhm. Da warst du wie alt?
Das ist jetzt 12 Jahre her, das 13 Jahre.
Ja. Und seitdem bist du Kommandant? Oder?
Nein, also wir haben zuerst das Sommerlager gehabt, danach haben wir uns quasi, die Erwachsenen haben sich dann dort in einen losen Haufen zusammengefunden und haben uns als Burgwache tituliert. Und das Ziel war es einfach einmal im Jahr für ein paar Tage hier am vierten Tor zu übernachten, Spaß zu haben. Das war es eigentlich, das war das Hauptziel. Und im Zuge dessen sind wir dann mit dem heutigen Burgherrn Graf Kari in Kontakt gekommen. Und irgendwie hat er gesehen, dass mir sehr viel an dieser Burg liegt und hat mich dann eben gefragt, ob ich die Garde als Kommandant übernehmen möchte. Und er hat dann, das dann ein Jahr später, 2010, war dann die offizielle Indienststellung meiner Person und in meinem Verantwortungsbereich und natürlich dann auch den ersten Gardisten, die wir uns dann damals dann zusammengesucht haben, ehemalige Soldaten als ehemalige 25er und Jagdkommando-Leute. Und das war dann so der Start-up quasi der Neubesetzung.
Und wie viel seid ihr in der Ehrengarde?
Also wir sind jetzt 16 Mann und ursprünglich war die Garde ja viel, viel größer. Also es ist ein bisschen die 50 Personen, ist ein bisschen Zugstärke hinaufgegangen, also über die Zugstärke hinaus. In den 50ern und 60er Jahren war sie natürlich sehr stark vertreten. Die Leute sind damals aus den Kriegen zurückgekehrt und haben sich da in der Heimat sehr schnell wiedergefunden und versucht, diese Kameradschaft weiterleben zu lassen. Die Garde selbst ist ja schon sehr, sehr alt, wie du schon gesagt hast, und einer der ältesten Waffenkörper, die überhaupt durchgehend besetzt und belebt waren. Primär war die Familie zu schützen. Die fürstliche Familie hat diese Garde betreut und betrieben und wir haben diese Ehre quasi und diese Aufgabe übernommen. Mhm. Zu unserem Zeitpunkt, wie wir in Dienst gestellt worden sind, waren leider nur mehr 4 Gardisten plus Kommandant in Dienst, alte, honorige Männer, die brav ihren Dienst vertan haben und dann auch irgendwie dann gut gelaunt in die Gardepension gegangen sind. Ja.
Aber man spürt, ihr macht das noch immer sehr viel Spaß.
Natürlich, ja. Also es ist mehr als ein Hobby.
Da funkeln die Augen nämlich. Ja. Du magst es mit Leidenschaft.
Mit Leidenschaft, ja, jeder von uns. Ja.
Wie oft trefft ihr euch oder wie oft habt ihr euer Zusammenkunft?
Also wir haben mindestens einmal im Monat treffen wir uns sowieso da am vierten Tor. Mhm. Oben, der obere Bereich ist ja unsere Kaserne quasi, also unser Quartier und bietet Platz für alle Gardisten, wo wir uns dann auch umkleiden können, wenn wir die Gala-Uniform eben anziehen müssen, wenn wir sie da oben auf dem Bild sehen.
Ah ja, schön. Ja. War das dann im Mittelalter auch schon eine Kaserne da oben?
Nein, also im Mittelalter, das ist eine reine Renaissanceburg. Mhm. Also die Burg ist im 16. Jahrhundert erbaut worden, mhm. 16 Jahre Bauzeit, quasi Burgenschnellbau. Wenn man sich vorstellt, der Kölner Dom hat 1000 Jahre gebraucht, ist noch immer nicht fertig. Also das war
in 16 Jahren?
16 Jahren Bauzeit, ja. Also es haben zwei Bauhäuser haben hier gewirkt, zwei Bauhütten, also knapp 3000 Arbeiter waren da beschäftigt und die Logistik war denkbar einfach. Man hat vom Felsen die Steine runtergeklopft, einfach 5 Meter nach vorne getragen und die Mauern wieder aufgestellt. Also es war der Logistikweg sehr kurz. Mhm. Man musste nur Wasser und Kalk heraufbringen. Der Rest war ohnehin auf dem Burgberg verfügbar. Und der Mittelalterteil, der ursprünglich bestanden hat aus dem 13., 14. Jahrhundert und älter, ist heute in diesen Renaissancebauten vollständig aufgebraucht und aufgegangen. Wenn man es weiß und sieht, wenn man sich darauf konzentriert, dann erkennt man den einen oder anderen mittelalterlichen Teil noch, aber im Grunde genommen ist die Burg eine reine Renaissanceburg.
Aber dennoch, also fasziniert mich das jetzt schon, im 16. Jahrhundert, also 16 Jahre für so einen riesen Monsterbau gebraucht, wenn man denkt, was da für Mittel zur Verfügung waren, auch wenn der Fels da war, ist dennoch eine wahnsinnig schnelle Zeit.
Ja klar, also logistisch in jedem Fall auch eine Herausforderung für die Bauherren und damals im Prinzip auch Georg Käfenhüller, der Bauer der Burg, ist er damals von den Türkenkriegen zurückgekehrt und wollte der Bevölkerung unbedingt Schutz bieten, mit dem Hintergrund, wenn dann wieder irgendwas ist, dass man sich irgendwohin zurückziehen kann. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt der Burgenbau nicht mehr wirklich zeitgemäß, das muss man schon sagen. Trotzdem, die Burg ist für den Feuerkampf ausgerüstet und ausgebaut, hat 14 Tore nach oben. Das heißt, das Erstürmen der Anlage selbst ist auch heute mit infanteristischen Mitteln quasi unmöglich. Es bietet so viele Hinterhalte und jedes Tor hat eine eigene Verteidigungstaktik. Also man konnte sich auf nichts einstellen, musste jedes Mal von Neuem antreten.
Ist es eigentlich irgendjemand damals gelungen, die Burg einzunehmen?
Nein. Also auch der langsamste Stratege erkennt, dass eine Anlage wie diese nicht einnehmbar ist. Das geht einfach nicht, man muss sich vorstellen. Heute ist das Verteidigungssystem 3:1. Also wenn ich mich irgendwo verstecke und einbunker, brauche ich 3 Mann, die mich werfen können. Mhm. Damals war das Verhältnis 10:1. Das heißt, wenn ich mit 30 Mann das Tor verteidige, brauche ich 300, damit die durchkommen und 2/3 bleibt liegen. Also das wäre logistisch betrachtet strategisch ein völliger Unsinn gewesen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Launsdorf. Launsdorf ist eine Ortschaft in der Gemeinde St. Georgen am Lenksee, im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten. Die Ortschaft hat 1250 Einwohner, Stand 1. Jänner 2023. Sie liegt auf dem Gebiet der Kastralgemeinde Launsdorf. Die Ortschaft liegt im Zentrum der Gemeinde St. Georgen am Lenksee, im Süden des Bezirks St. Veit an der Glan. östlich des Bezirkshauptorts in der Launsdorfer Senke, an der Einmündung der Görtschitztalbahn in die Kronprinz-Rudolf-Bahn. Der Ort wurde schon 1138 als Lunsdorf erwähnt. Der Ortsname bedeutet Dorf des Lun, leitet sich also von einem Personennamen ab. Spätestens im 13. Jahrhundert gab es schon eine Pfarrkirche im Ort. Auf dem Gebiet der Steuergemeinde Launsdorf liegend, gehörte Launsdorf in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Steuerbezirk Osterwitz. Bei der Gründung der Ortsgemeinden im Zuge der Reformen nach der Revolution 1848-49 kam Launsdorf an die Gemeinde St. Georgen am Lenksee. Launsdorf ist heute die mit Abstand größte Ortschaft in der Gemeinde. Einer der wohl größten Sehenswürdigkeiten ist in Launsdorf die Burg Hochosterwitz.
Also bevor wir jetzt über dieses mächtige Bauwerk sprechen, möchte ich dir sagen, dass dir gegenüber wohl einer der größten Burgenfans aller Zeiten sitzt.
Das freut mich.
Mich haben nämlich Burgen schon von Kleinkindheit auf sowas von fasziniert. Und sobald ich eine Burg gesehen habe, habe ich zu meinem Vater gesagt, bitte, ich muss dann auf, ich möchte es sehen. Ich weiß nicht, was das war, da habe ich wie ein Virus gehabt. Ich musste das unbedingt sehen. Burgen haben mich sowas von fasziniert immer. Und ja, die Burg ist ja wohl eine ganz besondere. Du sagtest, im 16. Jahrhundert, wann ist dann der Bau losgegangen?
Um die 1540er Jahre hat das gestartet. Mhm. Georg hat dann unten zuerst das Pflegerhaus erstellt. Auch das Schloss Niederosterwitz stammt aus dieser Zeit. Mhm. Und bis 1588 war dann die Burg dann endgültig fertig. Das heißt, man hat der eigentliche Baustart an der Anlage selbst dann eben 1570, 71 startend. Und dann war das Ganze relativ schnell fertig.
Der Burgherr Karl Graf von Kiefenhüller-Metsch ist ja der Besitzer von der Burg Hochosterwitz. Und die Burg ist aber von Anfang an im Besitz der Familie Kiefenhüller, oder?
Nein, 1541 ist die Burg als Lehen an die Familie verbracht worden. Mhm. Und als Gegenleistung für Kriegsdienste gegen Süden. Die Familie Kiefenhüller hatte über 300 Jahre lang Kärnten als Landeshauptleute und Feldherren betreut, mhm, aufgebaut, ausgebaut. Es gibt ja quasi fast kein Schloss oder keine Burg in Kärnten, die nicht ein Kiefenhüller-Wappen tragen würde. Die Residenzburg damals war die Landskron bei Villach. Mhm. Die Burg Hochosterwitz selbst, die war eher unbeliebt, weil man sieht es ja von außen, bis man da raufkommt, oben brauchst du ein Sauerstoffzelt. Also du bist quasi teilweise am Ende der Kräfte, wenn man da mit Rüstung und dem ganzen Material da hinauf möchte. Aber die Ländereien rundherum waren natürlich doch sehr interessant. Und heute ist eben die Burg seit damals, also dann in den 1560er Jahren käuflich erworben, dann in den Familienbesitz geblieben. Mhm. Das heißt, über 460 Jahre jetzt in der Familienhand.
Ja, und die Familiengeschichte ist ja schon so interessant, wenn man die liest. Also die ist ja schon wirklich ganz besonders interessant. Wie ist denn so der Burgherr privat?
Privat? Oh, er ist sehr volksnah. Man erwartet, wenn man das von außen betrachtet, immer, dass man glaubt immer, dass Adelige sich eher zurückhaltend bewegen oder eher reserviert sind. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Also er hört zu und spricht mit jedem. Also man kann alles fragen, bekommt immer eine Antwort. Natürlich kann es hin und wieder sein, dass er sehr in der Hektik verfallen ist und er muss ja auch seinem Beruf nachgehen. Ist ja nicht so, er ist ja nicht nur Burgherr allein, ja. Er hat ja auch noch andere Pflichten und Aufgaben, nebst dem spanischen Honorarkonsulat und so weiter. Das sind also noch andere Dinge und auch sein Brotberuf, den er in einer Energietechnik hat. Das muss ja so viel gerecht werden, das ist ja fast.
Und wo lebt der Burgherr mit seiner Familie?
Heute im Schloss Niederosterwitz.
Ja. Wie weit ist es von hier weg?
Das ist, also zu Fuß geht man eine gute halbe Stunde, aber mit dem Auto sind es ein Katzensprung, also 5 Minuten ist man da unten. Man fährt quasi nur den Burgweg runter und dann das Stückchen noch vor Richtung St. Veit und dann steht man schon vor dem Schloss.
Wir sind gleich wieder zurück.
Wer lässt auch so manche Kärnten-Highlights im schönsten Licht erstrahlen? Glovo Lighting. Wer gehört zu den führenden Leuchtenhändlern Europas? Glovo Lighting. Entwicklung, Produktion und Distribution von dekorativer Beleuchtung. Glovo Lighting. Genau. Glovo Lighting in St. Peter im Rosenthal.
Also wenn jetzt jemand diese Traumburg Hochosterwitz nicht kennt, Wie gesagt, wenn man von weit her kommt, sieht man die ja schon auf dem Pelzen. Es ist ja so ein spektakulärer Anblick schon, wenn man die Burg sieht. Und wenn man unten an der Kasse ist, wie lang geht man von unten bis zur Burg hoch?
Naja, das hängt jetzt da von der körperlichen Fitness ab. Die 860 Meter, die man heraufgeht, also man braucht schon 20, 30 Minuten. Mhm. Wenn man steten Schrittes geht, wenn man sich Zeit lässt, kann man bis zu einer Stunde auch herauflanieren.
Aber es ist so interessant, dass eigentlich kann man sich ja überall Zeit lassen.
Und genau, ja, man kann bei jedem Tor stehen bleiben, man kann überall runterschauen, man sieht ins ganze Land. Also auch das Landschaftstor selbst hat den Namen gebend eben, man sieht quer durch ganz Kärnten, von den karawankanischen Alpen bis zur Back- und Saueralpe, also quer drüber. Und bei sehr gutem Wetter sieht man auch nach Italien, manchmal bis zum Monte Lugari, also es ist schon toll.
Ja. Sagenhaft. Ja, es gibt wohl kaum so eine gut erhaltene Burg wie diese. Hat eigentlich schon mal Hollywood nachgefragt, um hier mal einen riesengroßen Blockbuster-Historienfilm zu drehen bei diesem wunderbaren Ambiente hier?
Ja, natürlich. Also allen voran war wohl Disney federführend. Er hatte das Logo Neuschwanstein in seinem Comic drinnen und bei dem Film Cinderella, die Königsburg, das ist eine Kopie der Hochusterwitz. Er war ja auch ein Freund des Fürst Franz. Ja. Und es gibt auch ein Foto unten, wo sie gemeinsam am Tisch sitzen und sich unterhalten und Spaß haben. Und auch andere Filme Hollywoods wie Eragon und so, diese Dinge, die wurden nicht direkt hier gedreht, aber man hat zumindest Teile der Burg digitalisiert und dann in die Filme mit eingebaut.
Sensationell. Ja, das wohl spektakulärste und faszinierendste Merkmal der Burg sind ja nicht nur für mich die 14 Tore, durch die, wie du vorher schon gesagt hast, die Angreifer damals erstmal gelangen mussten, um die Burg dann letztendlich doch nie einzunehmen. Ja, du hast ja gesagt, es ist niemand geglückt, aber gibt es ein bisschen Geschichten über diese Tore, über diese verschiedenen Tore? Gibt es da über das eine oder andere Tor ein bisschen was zu erzählen?
Ja, natürlich. Also das erste Tor unten, das Fähnrichstor, ist ja ein reines Prunktor. Das heißt, es dient der Einschüchterung. Man zeigt quasi, man hat genug Mittel, um jedem Angriff standzuhalten. Wenn man genug Geld hat, hat man genug Waffen, genug Soldaten. Also es macht keinen Sinn. Und es hat meistens schon genügt. Die beiden Fähnriche, die man außen sieht, auf der linken Hand quasi der Fähnrich des Landes Kärnten und auf der rechten Seite der Fähnrich der Käfenhüllergarde, also der gelb-schwarzen Flagge, zeigt auch die Macht, die man damals besessen hat. Also man war durchaus politisch führend. Und damit hat man auch zeigen können, schaut her, wenn ihr da jetzt antretet, dann habt ihr ganz Kärnten gegen euch. Und das war dann auch so meistens. Die anderen Tore herauf, wie gesagt, jedes Tor hat seine eigene Taktik und seine eigene Falle, um den Gegner zu zermürben oder komplett aufzuhalten. Auch heute noch haben all diese Taktiken, die da verbaut sind, immer noch Gültigkeit. Die Waffen haben sich verändert. Aber ansonsten, das Prinzip dahinter ist immer noch gültig.
Ja, ist interessant. Ich habe gelesen, da hat es fast überall Feuerstellen gegeben.
Ja, und nein, das nicht, aber es waren nur ausgewählte Punkte. So wie da jetzt am vierten Tor. Wir haben da quasi im Museum herinnen eine Feuerstelle und am fünften Tor eine ganz, ganz kleine Feuerstelle. Mhm. Das Feuer wurde damals nicht zum Kochen oder Heizen benutzt. Das diente primär dazu, Zündfeuer für die Waffen aufrecht zu erhalten.
Und es mussten immer zwei Dochte brennen?
Es mussten immer zwei Dochte brennen, genau. Und man hat halt diese Lunten, diese glosenden Lunten eben mitgeführt, um einfach jederzeit einsatzfähig zu sein.
Und die sind ja auch nicht alle gleichzeitig gebaut worden, die sind auch nach und nach gekommen. Ich glaube zwischen 1570 und 1580.
Ach, genau, ja. Man vermutet, dass die Reihenfolge in Serie gewesen wäre, das ist es aber nicht. Also man hat da mal da gebaut, dann weiter oben eins und in der Mitte eines. Also man hat je nachdem, wie halt gerade das Material zur Verfügung gestanden ist und wie das Personal zur Verfügung hat, halt dass die schwereren Tore zuerst, die leichteren Tore später oder zwischendurch zur Erholung erreicht ist, keine Ahnung. Also man hat da im Prinzip ziemlich hin und her gesprungen, aber im Endeffekt war das der Plan von De Gule de Lugano, der damalige Festungsbauer seiner Zeit, und dessen Pläne sind da einfach umgesetzt worden.
Was ist jetzt dein Lieblingstor?
Das vierte Tor, das vierte Tor, ja, natürlich. Ja.
Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter. Kärnten, ich komme!
Auf jeden Fall möchte ich ins Rosental.
Ganz nah der Wörthersee. Mein Herz, das schreit, juhu!
Ah, ich glaube, ich bin im Paradies.
Ich auch. Prost. Herzlich willkommen in der Region Wörthersee-Rosenthal.
Ja, es gibt hier auch eine sagenhafte Rüstkammer, die Waffensammlung und die interessante Bildersammlung aus der Renaissancezeit. Ja, die Rüstkammer, die ist natürlich auch spektakulär.
Die ist definitiv spektakulär. Also das sind, also wir sind jetzt nicht so groß wie das Zeug aus dem Gras, das natürlich nicht, gell? Aber zumindest ja, diese Waffen und diese Rüstungen dort stehen, haben alle mit der Familie Kiefenhühler zu tun, entstammen quasi aus der Grundberüstung und Grundschutzausrüstung der Burganlage selbst. Die Burg konnte damals 6.000 Menschen aufnehmen, davon konnte man 2.000 unter Waffen stellen und 200 in Rüstung.
Ist ja eigentlich dafür gebaut worden, damit man die Bevölkerung praktisch raufholen könnte, um zu schützen.
Genau, ja. Das war das Ziel, als man wollte. Der Zumarsch damals war in etwa 10 bis 15 Kilometer pro Tag. Das heißt, wenn jetzt in den entfernten Burgen ein Alarm gegeben worden wäre, hätte man immer noch 2 Tage Zeit gehabt, die Bevölkerung hier heraufzubringen. Die bringen natürlich ihr ganzes Zeug mit. Tiere muss ja dann von irgendwas leben. Und da hätte darin dann die Leute bewaffnet und eben gerüstet und danach versucht, dem ganzen Angriff standzuhalten. Es ist nie dazu gekommen.
Ist nie dazu gekommen. Na, das ist ja eigentlich schon sehr schön, eigentlich, dass das so war. Ja. Also wenn wir nochmal zur Burg kommen, die Hochburg, und zwar die Westseite, glaube ich, ist ja die Hauptfront der Burg. Gell?
Genau. Ja.
Und der älteste Bau so aus der Zeit 1540, der nördliche Flügel der Hauptfront, wurde dann nach der Inschrift 1575-76 dazu gebaut. Und dann gibt es ja noch den Zubau.
Ja. Ja.
Und es gibt 2 Ziehbrunnen.
Das sind keine Ziehbrunnen, das sind Zisternen.
Aha.
Ja, also das war damals und auch heute, also damals war es eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Anlage selbst, es gibt kein Wasser auf der Burg.
Aha.
Das heißt, hätte man das damals gewusst, dann wäre nach 3 Tagen Belagerungszeit wahrscheinlich die Sache erledigt gewesen. Das heißt, die Zisternen sind jetzt nicht so tief, wobei die Hauptzisterne im Burghof selbst wird mit 20 Meter beziffert, wobei man heute bei den letzten Messungen gesehen hat, dass es geht doch deutlich tiefer. Mhm. Möglicherweise sind da noch Spalten, die man jetzt noch nicht berücksichtigt hat. Und die Zisterne unterhalb bei der Schmiede heute ist auch eher eine kleine Zisterne. Man hat auch im Burghof mit solchen Bottichen, also es sind so 2 Meter mal 2 Meter mal 1,50 Meter hohe Kupferbottiche und Holzbottiche, das Regenwasser eben aufgefangen. Man muss dazu sagen, man hat damals kein Wasser getrunken. Ja, also das Wasser trinken, das war quasi in der allerhöchsten Not. Man hat die vernünftigen Dinge getrunken, so wie Bier, Wein und Schnaps. Ja. Aber Wasser war eher zum Waschen da und für sonst nichts. Ja.
Gab es eigentlich irgendwelche Menschen, die da nicht Alkoholiker waren damals?
Ja, das klingt jetzt alles sehr wild, aber man muss sich vorstellen, der Alkoholgehalt des Biers damals liegt heute bei uns am alkoholfreien Bier in etwa, also bei 0, irgendwas Prozent, also gar nichts. Es war allerdings schon so, dass man bis zu 6 Liter pro Tag, pro Kopf, egal ob Kleinkind oder Greis, verbraucht hat. Also das war dann schon eine sehr große Menge. Und der höhere Alkoholgehalt, also das Schwarz-Schwerbier, ist dann eher den schwer arbeitenden Personen zugekommen. Am Abend fast wie eine Mahlzeit war das.
Mhm. Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche.
Süßenbacher Naturfisch. Wir lieben Bio. Seit 2010 betreibt der Launsdorfer Winfried Süßenbacher in seinem Heimatort die Fischzucht Süßenbacher Naturfisch. Dort bietet er beste Biofische wie Regenbogenforellen, Seeforellen, Saiblinge und Karpfen an. Die Fische wachsen mit viel Freiraum auf. Sie werden biologisch kontrolliert gefüttert und finden reichlich natürliche Nahrung. Forellen, Saiblinge, Natur, geräuchert oder gebeizt, im Ganzen oder als Filet. Veredelt werden Fische als Räucherforellenaufstrich, Lachsforelle edelsauer und Saiblingsforellentatar. Die Biofische von Süßenbacher Naturfisch sind sehr begehrt. Neben Abhofverkauf mit Verkostungen vor Ort beliefert Winfried Süßenbacher großteils Bio- und Bauernläden in Kärnten. Mehr Infos auf der Website www.naturfisch.info. Guten Appetit!
Ja, dann gibt es noch die kleine Burgkapelle mit wunderschöner Deckenmalerei und den Wandfresken.
Ja, die Nikolauskapelle im Burghof oben, ursprünglich ein Pulverturm, der ist dreimal quasi dem Feuer und der danach folgenden Explosion erlegen. Man hat dann beschlossen, etwas weniger Gefährliches hineinzustellen und das war dann die Kapelle, die bis heute eben Stand hat. Das Interessante an den Fresken ist, wenn man von der Rückseite, altarseitig quasi zum Ausgang schaut, sieht man oben die Burg vor dem Ausbau. Das heißt, das 14. Tor ist keine bedachte Wehr- und Toranlage, sondern einfach nur ein Mauereck. Und darauf wurde dann später eben das 14. Tor errichtet. Irgendwas vor 1540 herum.
Und dann habe ich gelesen, die Rüstkammer, das sind Teile, die von Napoleon zurückgelassen worden sind.
Ja, eine Kanone ist übrig geblieben.
Eine
Kanone. Wir haben sie grün angemalt, jetzt gehört sie uns. Nein, also im Prinzip, Napoleon soll die Burg natürlich, der einzige Angriff, den die Burg je gesehen hat, soll von napoleonischen Soldaten von Staaten gegangen sein. Die Delle im Tor des Burghofs soll von einer solchen Kanonenkugel stammen. Man wollte einfach nur schauen, wie weit die Waffe trägt. Also das ist der einzige Angriff. Natürlich hat Napoleon 1809 alles mitgenommen, was man irgendwie zu Waffen umfunktionieren konnte, die er brauchen konnte. Das, was er nicht verwenden konnte, ist liegen geblieben. Und das ist eben der Rest, der jetzt noch zu sehen ist.
Ja, und in der Rüstkammer, da sieht man natürlich eine große Anzahl von Rüstungen, dann Taschen, Sturmhauben, Sättel, Pulverhörner, Speere, Lanzen, Hellebarden, Geschütze, also alles Mögliche da.
Kreuz und quer, ja. Also im Prinzip ist es so, dass die Anlage ja selbst in der Verteidigung ihre Blüte hätte und dazu braucht man natürlich entsprechende Bewaffnung. Also die Standardbewaffnung der Landsknechtleute damals war eben der Trabantharnisch, ein sehr leichter Harnisch, der wiegt 20, 25 Kilogramm und die Standardbewaffnung war eben die Hellebarde. Mit den drei Hauptteilen, der Haken. Das ist so eine Hellebarde, ja. Um den Haken.
Der wird immer hochheben?
Ja.
Oh ja. Was hat das so, 5 bis 10 Kilo?
Nein, das wird um die 5 Kilo sein.
Fünf Kilo, ja.
Also das war, man muss damit ja kämpfen auch können.
Ja.
Das ist eine Prunkhellebarde, das heißt, die ist noch zusätzlich verziert, dadurch das höhere Gewicht. Eine reine Kampfhellebarde, wie man sie da drüben an der Wand sehen, die ist etwas leichter. Wir unterscheiden da zwei Grundtypen, deutsche Schweizer Hellebarde mit einer sehr eindeutigen Axt für den Kampf. Und da die spanisch-französische Hellebarde, die ist schon etwas verspielt, so passt dann schon mehr in die Renaissancezeit hinein, auch eher in die Richtung repräsentative Aufgaben wahrzunehmen.
Ich kann mich erinnern, ich war ja früher öfters hier in der Burg. Das ist leider schon das letzte Mal, ist schon eine ganze Zeit lang her, deswegen werde ich jetzt unbedingt heute und auch die nächsten Tage die Burg nochmal ganz genau, nochmal von vorn bis hinten erkunden. Ich kann mich erinnern, in der Waffenkammer oder wo immer das genau war, da war eine riesengroße Rüstung von einem ganz großgewachsenen Menschen damals.
Also das ist der Burghauptmann Schenk, also er hat wahrscheinlich nicht Schenk geheißen, das ist eine Hommage an die Schenken zu Osterwitz, die bis 1460 die Burg bewirtschaftet haben und dann auf die Liebenfels verbracht worden sind und dann dort irgendwie glücklos aus der Geschichte ausgeschieden sind, um quasi als Andenken, Anerkennung dieses Geschlechts das weiterführen zu lassen. Der war tatsächlich 2,25 Meter groß.
Also das war, ist kein Schmäh
oder
kein
irgendwie. Der war wirklich so groß, also man spricht dem Burghauptmann nach. Wahrscheinlich in jedem Regiment gibt es immer diesen Dorftrottel. Ja, also man braucht irgendjemanden, auf dem man herumhocken kann und meistens waren es so große, lange und langsame Leute. Je größer man war, umso langsamer war man natürlich. Das ist natürlich, die Quirligkeit geht da verloren. Eher wahrscheinlich als das mit dem Hauptmann.
Ja, auf alle Fälle ein Riesenmensch für die damalige Zeit und die Rüstung, wenn man sieht, also da kriegt man schon Angst.
Also man sagt immer noch, er hätte die Aufgabe gehabt, bei einem Angriff vors Tor hinauszutreten mit den Worten, warum müssen immer die Kleinen zuerst raus? Wenn jetzt der Kleinste ist, wie schauen dann die anderen aus? Also das war dann so der psychologische Trick hinter dem Ganzen.
Und irgendwie ist er ums Leben gekommen mit einem...
Die gängigste Geschichte ist, er wurde von seinen eigenen Leuten erschlagen, weil er eben aufgrund der Größe und Kraft eher sehr rabiat und grob war und sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat, ja, also, und dann den eigenen Soldaten im Schlaf zum Opfer gefallen ist.
Ja, ja, dann gibt es noch eine ganz große Anzahl Ahnenbilder und historische Gemälde. Die zieren die Wände und die Schaukästen und die haben ganz besonderen historischen Wert.
Natürlich, also für die Familie in jedem Fall. Also das ist, es gibt auch Bilder österreichischer Persönlichkeiten wie der Prinz Eugen oder Montecuculi, der Doge von Venedig, die natürlich da auch jetzt nach außen hin einen sehr großen Wert repräsentieren und wo die Nachfrage auch des Ankaufs ist, aber die Familie verweigert da jegliche Veräußerung aus gutem Recht, weil das ist ja alles in Familienbesitz und soll die Burg nicht nur schmücken, sondern auch die Geschichte widerspiegeln.
Ja, dann kommen wir zur Burgkirche Hochosterwitz. Die wurde ja sogar schon mal urkundlich erwähnt, 926 nach Christus erstmals erwähnt. Aber 1586 wurde sie dann nochmal neu gebaut.
Wurde sie nochmal neu gebaut. Also während der lutherianischen Zeit, also hat man natürlich die Burg aus den Trümmern der alten katholischen Kirche als evangelische Kirche aufgebaut und dann später noch einmal dann wieder in der Gegenreformation in eine katholische Kirche umgewandelt. Mhm. Das war die Grundgeschichte, ist dem heiligen Nepomuk geweiht. Dort liegen auch sehr viele unserer Fürsten begraben. Unter der Kirche ist eine Gruftanlage, die diesen Särgen und den Verblichenen Platz bietet.
Ist da für die Besucher auch Zugang?
Grundsätzlich nicht. Also es ist die Kirche untertags verschlossen an den Wochenenden, die der Graf ausgesucht hat. Auch mhm. der 1. Mai findet eine Messe auf der Kirche statt, mhm. am Burggelände. Die ist öffentlich zugänglich. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch in die Kirche hinein und sich das anschauen. Es hat einmal Anfragen gegeben wegen Hochzeiten, Taufen und mhm. so weiter. Ja, das kommt vereinzelt vor. Einer unserer Gardisten hat sich in der Kirche firmen lassen. Einer unserer Gardisten, ehemaligen Gardisten, ist dort geehelicht worden. Also es mhm. kommt schon vor.
Und da gibt es doch so einen Museplatz da in der Nähe, oder? Und so eine Sonnenuhr.
Ja, genau. Also der Rosen, also wir nennen es den Rosengarten, der Blumengarten. Das ist ein Ruhepol auf der Burg. Also mir geht es oft so, wenn ich...
Da darf man aber hingehen.
Da darf man hingehen, einfach sich hineinsetzen, es ist Platz genug. Also es ist unmittelbar neben der Kirche erhabener, in einer erhabenen Position vorne heraus, bevor man das 14. Tor betritt. Mhm. Und es ist irgendwie, ich kann nicht genau beschreiben, woran es da liegt, aber wenn man dort hineinkommt, es fällt der Stress ab. Ja. Also man fühlt sich auf einmal deutlich ruhiger und wohler. Es ist angenehm dort, es ist wirklich sehr angenehm.
Das habe ich auch noch so in Erinnerung, ja. Genau. Und die Sonnenuhr gibt es auch noch?
Die gibt es auch noch, ja.
Die gibt es genau. auch noch. Ja, die Waffenkammer, das war ja schon im Testament festgehalten, da hat ja Georg Kiefmüller die Burg mit dieser Waffenkammer ausgestattet zum Schutz für die Burg und der Bevölkerung. Ja, da gibt es auch noch Kanonen und Jagdwaffen, also alles mit. Ist das die Kanone, wo du gesagt hast vorher?
Das ist die letzte Kanone, die hinten im letzten Raum steht. Das ist eine Bronzegusskanone, eben aus der napoleonischen Zeit. Die Waffen, die vorne weiter stehen, sind Renaissance-Waffen, mhm. also geschmiedete Waffen. Mhm. Allen voran sind Feldschlangen, eine solche steht auch im 14. Tor, also Empfangswaffe quasi, mhm. und eine Bombarde. Diese Waffen wurden natürlich nur für den Nahkampf benutzt. Also es mhm. ist ein Irrglaube, dass man doch, ich weiß nicht, wie weit man mit den Dingen schießen konnte. Mhm. Man hat auch keine Kugeln verschossen, außer mit der Bombarde, weil eine Kugel kann nichts anrichten. Die macht ein kleines Loch und das wäre es gewesen. Quasi, das Ziel war es, auf kurze Distanz möglichst großen Schaden anzurichten.
Mhm. Und Beutestücke aus den Türkenkriegen?
Georg kam aus den ersten Türkenbelagerungen von Wien zurück und hat dann diese Waffen dort käuflich erworben. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mann.
Armbrüste?
Bögen, Pfeil und Bogen, Schwerter, Dolche und so weiter, mhm. Helmteile, also Rüstungsteile, die wurden da mitgebracht, sind heute oben auch ausgestellt. Man stellt natürlich schnell fest, dass diese Waffen sich von den abendländischen Waffen massiv unterscheiden. Zum einen fehlt der Handschutz, also keine Barriere und kein mhm. Handkorb, nichts. Also, und der Knochengriff selbst ist schon morbide genug. Also die Waffen dienten zum einen der Einschüchterung und aufgrund der reichen, schmuckvollen Verzierung auch der Repräsentation.
Ja, und da steht der weltweit einzig bekannte Menschenfänger. Was ist denn das bitte?
Also Menschenfänger ist jetzt ja ein gängiges Wort für diese Waffe. Es ist quasi ein Widerhaken, ein runder Widerhaken, den man dem Gegner in den Hals sticht, der nach hinten dann verschließt und man konnte zwei, dreimal nach vorne stoßen und der angreifende Soldat wäre dann gewesen.
Das klingt nicht gesund.
Nein, das Ziel der Waffe ist aber ein ganz anderer. Also das ist eine sogenannte Torkampfwaffe und die diente dazu, den Weg zu versperren. Man hätte den ersten Anstürmenden quasi mit der Waffe erledigt, dann die Waffe fallen gelassen und wäre zurückgewichen. Jetzt liegt dort quasi ein toter Soldat mit einer Waffe um den Hals, mit einer extrem langen Stange mhm. und versperrt dort zusätzlich den Weg. Heute verwendet man Stacheldrahtrollen und solche Dinge, SB-Rollen. Damals war das eben
ein lebendiger Stacheldraht,
genau.
Also für Waffenbegeisterte, die kommen hier auf die Kosten und natürlich genauso Geschichtsinteressierte, logischerweise. Ja, Erwachsene und Kinder können ja durch die Besichtigung die Abenteuer der Ritter vergangener Zeiten sich fast hineinversetzen.
Ja, richtig. Ja.
Nur ein Spot, dann geht's gleich weiter.
Drei Fiegele. Das innovative Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei Fiegele, ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei Fiegele, der Familienbetrieb, immer dabei, sich weiterzuentwickeln und für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Drei Fiegele. Mehr Infos auf www.wiegele.at.
Ja, und neben der Möglichkeit des Aufstieges durch diese historisch besonderen 14 Burgtore kann man die Burg ja auch mit dieser neuen Fürst-Max-Bahn erreichen, die 2017 neu erbaut wurde. Also die schaut ja schon sehr spektakulär aus, wenn man da so senkrecht hochschaut, mein lieber Schwan.
Ja, also für Leute mit Höhenangst ist das eine Herausforderung, keine Frage. Man hat einen Panoramablick rundherum, ist natürlich ein sehr intensiver Eindruck, den man da gewinnt.
Die geht ja fast senkrecht am Felsen hoch.
Ja, nicht ganz, also man hat 55 Grad Neigung, also das geht schon 55 bis 58 Grad. Der obere Teil ist dann etwas flacher und geht dann in die alte Lifttrasse hinein.
Und es war ja früher auch ein alter Lift.
Genau, der alte Lift war eher gedacht für Besucher mit Rollstuhl oder Kinderwegen. Ursprünglich, bevor unser Graf gekommen ist, war der Burgweg noch im natürlichen Zustand, also auf nacktem Fels. Mhm. Und da war das Hochgehen mit Rollstühlen oder mit Kinderwegen, das war dann richtig Arbeit. Also man konnte da nicht herauf. Und das war eine der ersten Aktivitäten, die gestartet worden sind. Graf Kari hat den Weg quasi rollstuhltauglich gemacht, wenn wir jetzt da kurz heraufgegangen sind. Und das ist bis heute, und das wird, denke ich, hoffentlich auch so bleiben.
Aber ich glaube, die war noch eine größere Herausforderung.
Das war jetzt keine einfache Arbeit, ja, ganz sicher. Ja.
Und für die Leute, die dann aufgefahren sind, glaube ich auch.
Ja, also das war ein Aluminiumlift, der natürlich bei Wind sehr große Angriffsfläche geboten hat. Und das hat dann zu schaukeln begonnen. Und wenn man da jetzt ein bisschen schreckhaft war, war das dann ja, für die anderen Besucher recht lustig, aber für denjenigen halt weniger. Ja.
Also dagegen ist das jetzt ganz was anderes, richtig sicher.
Purer Luxus, ja. Also der Lift, dieses Kabelcar ist natürlich ein Wahnsinn.
Julie unterwegs. Kärnten Highlights, der Podcast des Südens.
Ja, es gibt ja auch mittlerweile ein ganz umfangreiches Kulturprogramm mit Konzerten, Bilderausstellungen und Festen. Zum Beispiel jetzt haben wir die Mittelaltertage 2023. Was ist das genau?
Das ist eben aus unserem ersten Pfadfinderlager heraus entstanden. Also wir haben dann später, die Jahre danach, bis 2009, 2010, dieses Wochenende weitergeführt als Burgwache, um einfach ein bisschen die Burg zu beleben. Und daraus hat sich dann dieses Burgwochenende, dieses Ritterwochenende entstanden. Das war dann später schon eine ganze Woche wie letztes Jahr. Mhm. Und heuer haben wir es auf 4 Tage wieder reduziert. Unten im Viereck, also nicht mehr auf der Burg herum. Es ist logistisch einfach extrem aufwendig, da den Burgweg herauf mit den ganzen Standlern und Shops und Rittergruppen zu bepflanzen, weil einfach du musst alles herauftragen.
Dieser Name Viereck, der wird jetzt natürlich immer mehr geläufig. Ist der jetzt neu, der Name, oder hat es den früher schon gegeben?
Den hat es früher schon gegeben. Mhm. Also es war da zeitweise das Tiergarten geheißen. Also im Grunde genommen war es ursprünglich ein Aufbewahrungsplatz für Pferde. Man hat dort die Pferde halt drin gehabt. Nach einer Renaissancezeit war es zum Teil des guten Tons, sich Wildtiere zu halten. Die sind da drinnen gepflegt worden. Mhm. Und dann auch dort drinnen eben abgeschossen worden. Man hat dann Seile gespannt, mit Leintüchern verhängt, um die Tiere dann den Herrschaften vor die Flinte treiben zu können. Ab und zu ist eins durch die Lappen gegangen, dann war das eben weg, da kommt das Sprichwort her. Da hat man sich dann eben vergnügt. Und heute mit einer neuen Veranstaltungsgruppe, der Hauart, also Hauart Hochosterwitz und Art für Kunst, die sich dann dort unten jetzt quasi diese Events zunutze machen, das Ambiente der Burg selbst voriges Jahr als Pilotprojekt und heute schon dieses Jahr schon mit sehr großem Aufwand.
Da mittlerweile gibt es dann auch schon richtige große Pop-Events, also und zwar die größten Rock- und Popstars. Irre, was da jetzt geboten wird. Ja, das wird spannend. Also das heißt, wie stellt man sich das vor? Unten ist das Konzert und man hat dann während dem Konzert immer den Blick auf die Burg Hosterwitz.
Blick auf die Burg Hosterwitz. Es wird extra beleuchtet werden. Der optische Eindruck ist, wir haben das voriges Jahr gesehen, bei dem Konzert von Seiler und Speer, gigantisch.
Ja, dann gibt es aber auch kulinarische Genüsse auf Hochosterwitz. Es gibt ein Burgrestaurant und da werden ja die Besucher mit heimischer Kärntner Küche verwöhnt.
Ja, das ist richtig. Also wir haben oben das Restaurant selbst ist ja nicht in der Bewirtschaftung der Familie, sondern das ist verpachtet und die Küche ist in Ordnung. Absolut gut. Mhm. Man kann oben essen, man kann auch vorbestellen, man kann reservieren, man kann Events oben.
Gibt es auch den Rittersaal, glaube ich, gell?
Der Rittersaal und der Wappensaal stehen ebenfalls zur Verfügung für größere Veranstaltungen. Zum Beispiel bei uns am 1. Mai, der Traditionstag der Garde, dann wird das ebenfalls bereitgestellt. Speziell, wenn Schlechtwetter ist, dann kann man natürlich schwer draußen drehen. Das ist dann einfach ungemütlich, dann reicht man in diese beiden großen Säle aus.
Ja, ist ja auch schön, wenn man ein bisschen da kulinarisch ein bisschen ins Mittelalter zurückversetzt wird. Dann im Burghof erwartet auch die Besucher ein rustikales Ambiente mit Blick dann auf die beeindruckende Burganlage. Und hier kann man dann, wie gesagt, in ganz gemütlicher Atmosphäre die Spezialitäten genießen und dabei trotzdem immer die Geschichte der Burg Rosterwitz im Auge haben. Ja, am besten reserviert man da vielleicht auch einen Tisch dann zum Essen, dann ist wahrscheinlich gescheiter.
Ist gescheit, ja.
Wir sind gleich wieder zurück.
Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100% von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag. Gemeinsam, mutig, zuversichtlich. Und woran glaubst du? KELAG, deine Energie ist unsere Natur.
Und man kann hier übrigens auch auf der Burg die Erlebniswelt des mittelalterlichen Handwerks, da kann man eintauchen, ja?
Ja, im Speziellen in der Schmiede. Also Dilian hat natürlich dort seine Schmiede und man kann auch Schmiedekurse dort belegen. Also man kann auch selbst Hand anlegen und seinen eigenen Dolch oder, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, sein eigenes Schwert. Das Jägerbataillon 25 des Bundesheeres schmiedet da oben Spieße für die Spieß. Ja, also für den Vizeleutnant, der Mutter der Kompanie quasi. Selbst Kinder sind eingeladen, kleinere Dinge dort von Hand zu schmieden. Mein Sohn hat zum Beispiel einen kleinen Keltenmesser zusammengezimmert, funktioniert. Es dauert halt ein bisschen, man braucht Geduld, aber es die Begeisterung der Jugend.
Und wer hat da noch so viel Ahnung von dieser Schmiedekunst von damals?
Unser alter Schmied, der Hans Schmidberger, hat natürlich die Schmiede, so wie sie heute ist, ausgebaut und hat dort die ersten Schmiedekurse veranstaltet und er war ein begnadeter Waffenschmied, hat auch die Schweizer Garde quasi in Rüstungsschmiede ausgerüstet und die vorhandenen Ausrüstungen in Stand gesetzt. Und heute, Dilian ist gerade dabei, da massiv aufzuholen, ist jetzt schon so weit, dass er eben Schwertschmieden, Messerschmieden, diese Dinge beherrscht. Das Rüstungsschmieden, Plattenschmieden, da ist er gerade mittendrin und zeigt ihm seine Fertigkeiten und die ersten Resultate, die man sieht, die sind super.
Das heißt ja, hier ist es sowieso auch eine richtige Schmiede und Werkstatt. Es muss ja immer irgendwas gemacht werden meistens.
Richtig, ja. Also man braucht Material. Also ursprünglich war es ja auch das Nagelschmiede, um Dachreparaturen und solche Dinge durchführen zu können.
Damals gab es ja alles hier. Da gab es eine eigene Schmiede, eine Zimmerei, eine Tischlerei, eine Mühle, eine Bäckerei, einen Buchdruck, Wein, Gemüse, Obstanbau, Weinkellerei, sogar eigene Tierhaltung mit eigenem Schlachthof. Also das war eine eigene Welt, gell?
Das war ein eigenständiges System, genau, ja. Das war das Ziel einer solchen Anlage, möglichst autark zu sein.
Ja, und eine Zimmerei gibt es auch heute immer noch.
Die ist heute im Meierhof unten, also am Fuße der Burg. Ja, das braucht man.
Ja, und die Besucher, die können mittels einem Audioguide dann die Burg Rosterwitz genau erkunden. Wie funktioniert das?
Unser Kastellan, der Martin, ist da sehr technikaffin und hat diesen Audioguide quasi noch mehreren Anläufen jetzt so weit durchgebracht, dass die Gäste einen QR-Code einlesen können und dann über diesen QR-Code quasi Tor für Tor oder Punkt für Punkt, den sie halt anschauen wollen, dann auch abhören können.
Das ist super, da braucht man nicht immer bei der Führung dabei stehen.
Richtig, ja. Es ist zwar eine sehr rudimentäre Führung, aber wenn man mehr ins Detail, man kann nicht fragen, das ist halt ein Nachteil, weil der Computer versteht das ja nicht, aber wenn man dann mehr Details haben möchte, dann ist es empfohlen, sich vorher zu melden. Man kann ja über das Internet, über die Homepage eine Führung buchen. Man kann dazu schreiben, nur Museum oder auch den gesamten Weg herauf, dann wird jemand das dann mit den Personen.
Hat nicht jeder das Glück, dass er dich als Ansprechpartner hat, so wie ich heute, gell?
Bleiben Sie dran, nur ein Spot.
Wo gibt es denn qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt? Mit Liebe zum Detail, 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten. Da findest du das alles. Genussland Kärnten. Der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. www.genusslandkärnten.at.
Kommen wir noch einmal zu den Eintritten. Die Eintrittspreise, glaube ich, werden ausschließlich nur dafür hergenommen, damit die Burg erhalten bleiben kann, gell?
Im Großen und Ganzen ja. Mhm. Also die Burg ist jetzt, wenn man die Anlage anschaut, die kostet eine Stange Geld im Jahr. Und man muss das irgendwie finanzieren. Also auch mit den Einnahmen, die wir haben, bleibt das trotzdem irgendwie defizitär. Und Graf Karin muss das natürlich anderweitig dann finanzieren. Es ist so, dass die Liebe zu der Anlage einfach so groß ist, dass niemand von der Familie auch nur im Entferntesten daran denkt, das zu veräußern.
Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Jetzt kommen wir aber wirklich zu dir. Wo bist du denn geboren und aufgewachsen?
Also geboren und aufgewachsen. Geboren bin ich in Nötsch bei Villach, aufgewachsen in Villach bei meinen Großeltern und bin dann nach meiner Militärkarriere dann hier in Althofen gelandet. Damals war das ein Philipswerk und bis heute eben dort, heute im Flextronics und arbeite dort quasi im Qualitätsbereich.
Und ursprünglich kommt deine Familie aus?
Aus Hessen, also väterlicherseits aus Hessen, mütterlicherseits aus Manetin, Luditz, also Sudetenland. Mhm. Und nach dem Weltkrieg ist die Familie in alle Winde zerstreut worden.
Wo sind Sie als erstes dann hinkommen in Kärnten?
Das war Villach.
Das
war Villach. Also meine Großeltern haben sich dann hier getroffen. Also es war, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, mein Großvater hat zwar erzählt, Großmutter war mit meiner Mutter schon da. Die sind damals hierher geflüchtet. Mhm. Diesen, nach dem Krieg sind die Sudetendeutschen alle vertrieben worden und mussten irgendwo unterkommen und die sind da gelandet. Und mein Großvater hat Zeit gebraucht, bis er sie gefunden hat. Also das war dann, er war Musiker auch und konnte dann so die Familie eine Zeit lang über Wasser halten und dann später eben auch durch sein technisches Geschick und technisches Know-how bei der Bundesbahn dann Fuß fassen.
Wie schaut jetzt so dein Tag als Kommandant dann aus, wenn du hier als Kommandant tätig bist?
Also wenn ich als Kommandant tätig bin und auf der Burg bin, dann hat das schon einen Hintergrund. Also dann ist irgendetwas los. Entweder ist mein Graf da oder mein Fürst, irgendeine Veranstaltung oder so wie jetzt in unserem Fall eben, dass wir uns da unterhalten. Normalerweise komme ich, wenn irgendwelche außergewöhnlichen Aktivitäten vonnöten sind. Also ich mache jetzt keine Standardführungen, außer wenn es Kinder sind. Bei Kindern mache ich das liebend gern. Mhm. Man lernt nie so viel, was wie mit Kindern. Das ist unglaublich.
Die fragen wahrscheinlich mehr.
Die fragen komplett andere Fragen. Also auf die kommt der Erwachsene gar nicht. Ja. Das ist recht lustig. Ja. Oder halt spezielle Führungen, wenn irgendwas gefordert ist, Militär oder so.
Und wie würdest du dich selber so als Mensch beschreiben? Was bist du so für ein Typ?
Ich bin extrem leidenschaftlich. Wenn mir etwas gefällt, dann das letzte Hemd. Ja. Also das ist tatsächlich, ich versuche meine ganze Leidenschaft in meine Hobbys hineinzulegen und die Burg und die Garde selber, das ist jetzt deutlich mehr als ein Hobby. Ich lebe meine militärische Order hier aus, absolut, also aus meiner Karriere als Soldat heraus und es ist auch ein Teil Geschichte schreiben und das möchte ich unbedingt.
Schön. Ja. So, jetzt komme ich mit dir zu einem kleinen Kärnten-Fragebogen, bitte.
Ja. Immer Kärnten, im Sommer irgendwo im Sailing, immer Kärnten. Und dann mit Freunden durch Cafés ziehen, immer Kärnten. In einer Buschenschanke jausen, auf die Stein, auf die Burgen. Dann hast du keine Sorgen, immer Kärnten.
Wo ist denn einer deiner Wohlfühloasen hier in Kärnten?
Meiner Wohlfühloasen? Also nebst dem 14. Tor, der Rosengarten, das ist einer meiner Hauptziele, die ich verwende. Es gibt einen zweiten Punkt, das ist da unten im Acker, der Maultaschhügel. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich mit Esoterik und so auskennt und auch mir fehlt es als Techniker sehr schwer, an solche Dinge zu glauben. Aber irgendwas ist dort, ja. Also man setzt sich dorthin und nicht umsonst gehen Psychologen mit ihren Suizidpatienten dorthin und sitzen dort stundenlang und denen geht es dann auch besser. Also es ist ein Kreuzungspunkt mehrerer positiver Erdlinien und sowas.
Wo ist der Ort?
Das ist der da unten. Wenn wir beim Fenster unten schauen, sieht man so einen kleinen Hügel. Margarete Maultasch, also eine Kärntner Sage, hat die Burg angeblich 200 Tage belagert. Mhm. Und am Ende der Belagerung und der Besatzung das letzte Essen in der Kuhhaut eingenäht und wie ein Knackwürstel da über die Mauer runtergeworfen, woraufhin die Belagerer der Meinung waren, die haben so viel zum Essen, das bringt jetzt nichts, und sind abgerückt. Und als Anerkennung hat jeder Soldat einen Helm Erde dort aufgeschüttet.
Ah, spannend.
Die Realität dürfte sein, dass es ein keltischer Kultort ist. Margarete Maultasch hat ja im 14. Jahrhundert gelebt und die Geschichte erzählt die Burg im heutigen Zustand. Das heißt, sie hätte gute 300 Jahre weit alt werden müssen, damit die Geschichte stimmt. War natürlich damals schwierig, ist heute auch schwer.
Mit welchem Hobby verbringst du gern hier deine Freizeit?
Also hier auf der Burg bin ich der Burgkommandant der Käfenhüllergarde und
Ansonsten,
ich tauche sehr gerne. Ja, ich habe eine eigene Tauchschule mit Kollegen, die es ist Selbstzweck quasi.
Wo bist du da?
Also meistens tauche ich in der Adria und versuche dort dann auch mitunter Schatzsuche. Das ist natürlich etwas, was die Adria bietet.
Ja, und was ist dann dein richtiger Lieblingsplatz auf der Burg? Ist das der Rosengarten oder unten der Hügel?
Eigentlich das Museum.
Das Museum?
Ja, also eigentlich ist mein Lieblingsplatz das Museum.
Und was ist dein Leibgericht?
Ui, jetzt wird es schwierig. Also ich habe eigentlich kein Leibgericht. Das ist, ich esse gerne Fleisch. Mhm. Ja, das ist zum Leidwesen meiner Frau. Die ist da eher auf der gesunden Seite und ich bin eher auf der deftigen Seite unterwegs. Also ich versuche zwar, dass das Gemüse ebenfalls, aber es ist, Vitamine kennt der Körper nur als Spurenelement.
Weiter geht's mit der nächsten Frage und zwar, wohin in Kärnten wirst du vielleicht heuer selber nochmal einen Ausflug machen?
Ich werde mit Sicherheit nochmal auf die Liebenfels fahren. Mhm. Ja, dort habe ich einen mittlerweile Freund kennengelernt, also der Pächter der Anlage. Es gibt dort die Möglichkeit des sogenannten Burgwächters, das heißt, man unterstützt die Anlage finanziell und kann so dem Erhalt dieser Anlage auch dienen. Die Liebenfels selbst ist eine Art Vorburg, Kreisburg zur Hochosterwitz. Man hat Sichtkontakt und wäre damals irgendwas passiert, hätte man mit Lichtsignal diese Anlage hier alarmieren können.
Also Burgen faszinieren die sowieso auch.
Sowieso, ja.
Nächste Frage. Welche berühmte Person würdest du gerne mal durch die Burg führen? Da gäbe es viele wahrscheinlich.
Da gibt es wahrscheinlich sehr viele, ja.
Fällt dir irgendjemand ein?
Also spontan wäre unser Bundespräsident. Das wäre natürlich, das wäre es, ja.
Also, wenn er den Podcast hört, gell, ja, bitte einen Termin ausmachen mit Andreas Meurer. Er freut sich, immer mal die Burg zeigen zu dürfen. Ja, wenn du mal schlechte Laune hast, wo kannst du denn wieder Energie tanken?
In der Natur. Ich bewege mich dann auch sehr gerne oben Richtung Magdalensberg hinauf. Man hat da die Burg im Blick. Und das Interessante ist, früher bin ich relativ schnell durch die Wälder durch, mit dem Rad oder irgendwie anders. Man wird immer langsamer. Je älter man wird, umso besinnlicher sieht man das und also ich sauge aus dem Wald sehr viel Ruhe auf.
Ja, gibt es ein Erlebnis auf der Burg, an das du dich noch ganz besonders gern erinnerst?
Mein erster Kontakt, an dem ich mich erinnern kann. Da war ich so 7 Jahre alt, bin mit meinem Großvater damals und meinen Großeltern, den Verwandten aus Tschechien, zu mir die Burg herauf und unten die Karte gekauft. Das waren damals keine Eintrittskarten, sondern Passierscheine. Und wir sind da auf das erste Tor zumarschiert und da ist ein riesen, für mich damals, ich war ein kleiner Zwerg, also ein riesengroßer Ritter gestanden in Rüstung, der mir dann die Karte abgerissen hat. Also ich war da völlig perplex, war fasziniert von dem Anblick dieses großen Ritters und habe dann versucht, eben, also was ich mir jetzt so vom Gefühl her noch erinnern kann, die Burg, das war ein riesiger Spielplatz. Also das war unglaublich. Ich habe im Geiste die Ritterkriege oder wieder Ritterkämpfe da wieder aufgelebt. Also das war unvorstellbar.
Das ist das. Das hast du dir gemerkt.
Ja. Das hat man wirklich gemerkt, ja. Das war.
Wenn du nach einem Auslandsaufenthalt wieder zurück nach Kärnten kommst, auf was freust du dich am allermeisten?
Über den Grenzübertritt. Also egal von welcher Richtung ich zurückkomme. Ich denke mir immer, wenn ich nach Kärnten reinfahre, der Himmel muss sich anstrengen. Also das ist für mich, ich habe sehr viel in der Welt gesehen, aber für mich ist Kärnten einfach der schönste Platz auf der Welt.
Von welchen Kärnten-Highlight sollte ich denn bei einer meiner nächsten Podcast-Folgen einmal berichten? Was ist für dich noch ein richtiges Kärnten-Highlight?
Ein richtiges Kärnten-Highlight.
Was du vielleicht selber gern besuchst?
Ja, also allein aus meiner Jugend heraus, Roseck, der Tierpark in Roseck. Es gibt dort auch einen kleinen Turm, eine mittelalterliche Wehranlage, die halt in dem Tierpark, der frei begehbar ist, eben eingegliedert ist. Das Schloss vorne, das heute auch wieder begehbar ist und gepflegt wird und auch ausgebaut und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Das ist ein absolut schöner Bereich. Und daneben ist dann noch Fröck, ist quasi ein Steinwurf entfernt, eine keltische Ausstellung.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende, damit ich deine Zeit nicht zu lange in Anspruch nehme. Ich beginne jetzt bitte einen Satz und du bist so nett und vervollständigst ihn bitte.
Okay.
Morgen Vormittag werde ich
hoffen, dass die Arbeit bald zu Ende ist und ich wieder auf die Burg komme.
Zum Frühstück brauche ich unbedingt
ein weichgekochtes Ei.
Auf der Burg mag ich besonders gern
meine Garde.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war
Krieg und Frieden.
Wenn ich einen alten Ritterfilm sehe, dann
denke ich mir oft, was hat sich Hollywood dabei gedacht?
Lachen kann ich ganz besonders über
mich selbst.
Mein Lieblingsgetränk ist
Wasser.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann
möchte ich gern einen Tag in der Renaissancezeit verbringen.
Wenn ich mal nicht schlafen kann, Dann
setze ich mich auf meinen Balkon hinaus und warte, bis ich müde bin.
Letzte Antwort bitte. Kärnten ist für mich
meine Heimat.
Lieber Andreas, es war ein super Interview, sowas von interessant und so toll. Also ich muss sagen, bin ganz begeistert. Es war ein ganz besonderes Erlebnis für mich, dich kennenlernen zu dürfen. Ja, für mich auch ein Erlebnis, jetzt hier in diesem Raum im vierten Tor sitzen zu dürfen, was andere nicht unbedingt können. Freue mich sehr, es war super interessant. Wir haben wahnsinnig viel über die Burg erfahren, aber auch über dich als Mensch, deine Leidenschaft. Danke. Zu alten Burgen und zu dieser ganzen Materie schlechthin. Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast und dir noch viele, viele schöne Jahre oder Jahrzehnte hier auf der Burg in deiner Ehrengarde als Kommandant. Danke und Servus.
Danke, Servus.
Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens.
Ja, und ich darf mich auch verabschieden. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, die Episode Burg hoch Osterwitz. Bald geht's wieder weiter mit der nächsten Episode. Ich bin wieder viel unterwegs in nächster Zeit. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ja, jetzt gibt's natürlich auch wieder einen Song von mir. Und heute gibt's mal ein Lied aus meinem letzten Album Prise Hoffnung. Und ja, ihr könnt das ruhig wörtlich nehmen. Manchmal, wenn man aufsteht, sollte man sich wirklich sagen, jeder Tag ein Geschenk. Also, in diesem Sinne, bis in baldiger Bälde. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht unterkriegen und denkt immer dran, lebt die Liebe und lieb das Leben. In diesem Sinne, Servus, euer Julie Paul.
Ich hoff, dass es nie passiert, dass wir uns aus den Augen verlieren und dass wir nochmals von vorn und jeder für sich unseren Weg noch einmal gehen. Ich wünsch mir, dass es passiert, dass wir ein Leben lang zusammen sind, alle Orkane und Tsunamis überstehen, Hand in Hand und immer Licht am Horizont sehen. Unter all den Milliarden Menschen den Spiegel meiner Seele in dir gefunden. Wir denken und fühlen oft gleich, als hätten wir zur Zeit nur einen Kopf und dieselbe Fantasie. Jeder Tag ein Geschenk. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Es ist doch das, um was es geht, dass man bei jedem Sturm zusammenhält, sich nicht einfach wegblasen lässt von einem lauen Wind, der oft nur 5 Minuten weht. Hab unter all den Milliarden Menschen den Spiegel meiner Seele in dir gefunden. Wir leben und lieben oft gleich, als hätten wir zu zweit nur einen Kopf und dieselbe Fantasie. Ein Geschenk. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Du bist doch ein Teil von mir.
und ich fand dir. Unsere Liebe ist echt, hält mich irgendjemand für ein Sonntagskind? Dann hat er recht. Hab unter all den Milliarden Menschen den Spiegel meiner Seele in dir gefunden. Wir leiden und lachen oft gleich, als hätten wir zu zweit nur einen Kopf und dieselbe Fantasie. Jeder Tag ein Geschenk, jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Oh ja, ja, ein Geschenk. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk.
Dieser Podcast wurde ermöglicht
mit freundlicher Unterstützung von Region Wörthersee-Rosenthal,
Dreifwegele,
Genussland Kärnten,
Globo Lighting
und Kelag.